Servus. Ja, ich bin der Daniel. Ja, ich fange heute. Ja, weiß nicht. Ja. Fange ich heute hier an in Diesbeck. Irgend so. Ihr habt schon ein bisschen Fränkisch auf jeden Fall schon ein bisschen gelernt. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel Gelbwurst schon gegessen auch. Kenne mich voll aus. Also ich kenne sogar schon Plärra in Neustadt. War ich glaube ich noch nie, aber schon mal gehört. Bei der Baywa war ich schon ein paar Mal, auch ein bisschen peinlich, immer wieder reingegangen, weil ich was vergessen habe. War netto. Also ich bin irgendwie immer noch ein Fremder. Ein Fremder immer irgendwie noch in Diesbeck. Aber mir ist aufgefallen, auch ihr seid Fremde in Diesbeck. Und wieso das so ist, dazu gucken wir jetzt gleich zusammen in den Bibeltext, der an Gemeinden geschrieben ist. Die hätten Gemeinden sein können, zum Beispiel in Ühlfeld, ne, oder in Emskirchen oder Langenzenn oder was gibt es hier noch? Birkenfeld, Neustadt, Diesbeck, Stübach, ne, was es hier alles so gibt, wo ihr auch immer herkommt. An die Gemeinden hätte der geschrieben sein können und deswegen ist der für uns auch von großem Interesse und der steht im 1. Petrusbrief. Aber wie ihr seht, heute steht hier nichts dran, denn ich wünsche mir, dass ihr alle eure Bibeln mal auspackt oder eure Bibeln auf den Handys oder wenn ihr sowas dabei habt, dann packt sie doch mal aus, nutzt sie oder falls ihr gerade vor dem Bildschirm irgendwie zu Hause sitzt, dann drückt auf Stopp, dass ich kurz nicht rede. Sucht mal in der Bibel den 1. Petrusbrief. Daraus wollen wir jetzt nämlich ein bisschen lesen. Der 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 1. Also ganz vorne. Der 1. Petrusbrief, der steht ziemlich weit hinten in der Bibel, falls ihr eine Druckbibel habt. Nur noch Sacherklärung, Offenbarung, Hebräer und noch ein, zwei andere Sachen sind da. Genau, 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 1. Genau, noch einen Moment. Und dann lese ich mit euch zusammen den Text. Ich lese ihn ein paar Mal, weil es geht ja in der Predigt um den Text und damit wir den alle wenigstens ein bisschen im Kopf haben und ich nicht den übelsten Vorsprung habe, weil ich in der Vorbereitung mir den oft angeguckt habe, wollen wir den ein paar Mal zusammen lesen. Genau, 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge oder Fremde, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien. Nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Genau, ich lese die ersten beiden Verse einfach nochmal. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung liegen, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien. Nach der Vorsehung Gottes des Vaters, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Und einfach noch ein drittes Mal, damit wir ein bisschen im Kopf haben. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien, nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Genau, die Bibeln könnt ihr noch offen lassen, beziehungsweise wenn ihr auf dem Handy habt, einfach kurz aus und wieder einstecken. Brauchen wir dann nochmal, wollen wir nochmal lesen. Genau. Das heißt, Petrus schreibt hier, deswegen auch 1. Petrusbrief, schreibt, wir sind Fremde. Besser gesagt, auserwählte Fremde. Auserwählt heißt hier so viel wie, Gott hat sich uns ganz speziell ausgesucht, dass wir jetzt mit ihm sind. Das heißt, eigentlich schreibt ja Petrus jetzt auch nicht an uns, sondern, wie ihr gelesen habt, schreibt er nach Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien. Na, und das sind jetzt nicht wir in dem Fall, sondern wir sind Langenzenn, Stübach, Neustadt und so weiter. Und es ist auch nicht in unserer Zeit geschrieben, sondern wahrscheinlich so vielleicht 3 Jahrzehnte nach dem Tod von Jesus, vielleicht von anders. Also im 1. Jahrhundert auf jeden Fall, also vor fast 2000 Jahren. Und er schreibt das an Christen in der heutigen Türkei. Na, also nicht an uns, sondern an Leute in der Türkei. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir jetzt erstmal am Anfang ein bisschen verstehen, wer diese Leute sind und was für eine Situation die sind. Genau, also Petrus schreibt das damals im 1. Jahrhundert an nicht an Türken, sondern an Griechen. Damals haben dort Griechen gelebt. Deswegen ist der Brief im Original auch auf Griechisch. Und diese Griechen sind Christen und Petrus, der will ihnen mit diesem kleinen Brief irgendwie in ihrer Situation helfen. Das heißt, für unsere Verhältnisse ist er natürlich nicht klein. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal irgendwann einen Brief geschrieben habe. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal einen 5 Kapitel langen Brief geschrieben hat. Aber das war damals halt so gang und gäbe. Und Gott sei Dank, deswegen haben wir ihn auch noch. Hätte er es nur so gesagt, hätten wir ihn nicht. Auf jeden Fall schreibt er das an den und will ihnen helfen. Denn wieso will er denen helfen? Den Christen dort geht's ziemlich übel. Viele von ihnen, die waren früher mal Teil einer anderen Religion. Das liest man, wenn man den Brief ein bisschen weiterliest. Und haben, als sie Christen geworden sind, aufgehört, an den Zeremonien von der alten Religion teilzunehmen. Und was Petrus ganz speziell sagt, sie haben aufgehört zu saufen und zu fressen. So formuliert er das. Deswegen darf ich das jetzt auch so formulieren. Und das feiere ich richtig. Genau, das heißt, sie haben aufgehört, einen Lebenswandel zu führen, der nicht zu Gott passt. Und das sind eben 2 Beispiele. Das heißt, könnt ihr mal überprüfen, ob das bei euch auch sich geändert hat oder wie ihr da so drauf seid. Aber das ist heute nicht unser Thema. Auf jeden Fall hat sich das bei denen geändert und das merken natürlich die Leute in ihrem Umfeld. Und es stößt bei den Leuten im Umfeld auf nicht viel Gegenliebe. Ganz im Gegenteil, sie verachten sogar die frischen Christen dafür, dass sie sich so verändert haben. Sie gehen jetzt zwar nicht mit Gewalt gegen ihn vor, wie zum Beispiel der Markus vor uns gebetet hat. Ne? Viele Christen auch heute sterben für ihren Glauben oder werden eingeknastet dafür. Bei denen war das nicht so. Bei denen lief es eher, sag ich mal, mündlich. Sie stellen irgendwelche haltlosen Behauptungen auf über die Christen und Petrus fordert deshalb jetzt diese Gemeinde zu einer Reaktion auf. Er sagt ungefähr so wie, liebe Leute, lebt so, dass jeder Blinde sieht, dass ihr ein tadelloses Leben führt. Lebt so, dass sogar die, die euch hassen, checken, dass sie gerade einen Fehler machen, wenn sie das tun, wenn sie irgendwie schlecht über euch reden. Genau das ist also unser Hintergrund für den Bibeltext. Und das nennen wir heute Christenverfolgung, noch auf eine relativ milde Art und Weise, aber auf jeden Fall viel intensiver, als wie wir heute den Umgang mit anderen erleben. Sie werden gesellschaftlich ausgegrenzt, kann man sagen, die Christen dort in der Türkei. Und sie werden von ihrem Umfeld systematisch gemobbt. Genau, das ist jetzt wahrscheinlich bei den meisten von uns nicht der Fall, dass wir so viel Ablehnung erfahren, dass wir so viele falsche Behauptungen über uns gemacht werden. Vielleicht bei den einen oder anderen, der hat schon mal gemerkt, dass sein Christsein einen Unterschied macht, dass er irgendwie negatives Feedback bekommt für sein Christsein. Aber im Grunde genommen ist es bei denen schon nochmal eine harschere, eine krassere Situation als bei uns. Und trotzdem predige ich ja jetzt über diesen Text. Das heißt, diese Leute müssen noch irgendwas mit uns zu tun haben. Und was ich festgestellt habe, ist eine wesentliche Gemeinsamkeit, nämlich, dass auch wir auserwählte Fremde sind, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir sind dazu auserwählt, Fremde auf dieser Welt zu sein. Und das will ich jetzt ein bisschen erklären, weil es erstmal ein sehr abgehobener Begriff, der sehr schwer zu fassen ist. Und deswegen lasst uns darüber reden. Das heißt, auserwählte Fremde, er hat sich gerade uns ausgesucht, Jesus und Gott. Und wir leben jetzt als Fremde hier in Diesbeck. Fremde, damit meint Petrus, unser eigentliches Zuhause, das ist bei Gott. Der Himmel, dort gehören wir hin. Wie es auch in Philipper 3, Vers 20 zum Beispiel heißt, wir sind Bürger des Himmels. Oder in Hebräer 13, Vers 14, hier gibt es uns für uns keine bleibende Stadt. Alles zerfällt. Und ich habe mir so gedacht, das klingt doch schön, auch wir fallen früher oder später auseinander. Einige von uns merken das vielleicht schon mehr, ich noch nicht so sehr. Aber auch für uns ist irgendwann unser Körper irgendwann Schluss. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Die bleibende Stadt, die ist bei Gott. Und das ist der Himmel. Und das ist aber ganz wichtig, wenn ihr den ersten Petrusbrief vielleicht selbst mal lest, große Leseempfehlung an euch alle, dann merken wir dort, es geht nicht in erster Linie um diesen tollen Ort, um diesen wunderbaren, wirklich unglaublichen, wahrscheinlich fantastischen Ort Himmel, sondern in erster Linie geht es um Gott selber. Fremde sind wir, weil wir zu Gott gehören. Man könnte glatt so sagen, wir haben einen neuen Besitzer. Und wir haben einen anderen Besitzer als die anderen in unserem Umfeld. Martin Luther zum Beispiel, der hat wahrscheinlich so gesagt, wer nicht an Gott glaubt, der hat Sünde, Tod und Teufel als seinen Besitzer. Das war so ein geschwungenes Wort von ihm. Und so ist es auch, er trifft es wunderbar, finde ich, damit. Und wir als Christen haben aber Jesus Christus als unseren Besitzer, weil er für uns gestorben ist und auch verstanden ist, damit wir, genau wie Jesus auch, Sieger sind über Sünde, Tod und Teufel. Und was heißt das jetzt praktisch? Gott ist mein neuer Besitzer und dieser neue Besitzer geht auch anders mit mir um als mein alter Besitzer. Zum Beispiel gehe ich mein Auto anders um als mein Vorbesitzer. Zum Glück sind meine Vorbesitzer auch alle gut mit dem Auto umgegangen. In dem Fall trifft das jetzt nicht so, das Beispiel. Aber ich habe noch ein anderes, Achtung. Ich war zum Beispiel bei Pfunz zu Besuch und coole Familie. Grüße an Harry, falls er das nochmal sich anguckt. Das Coole war da, dass ich erleben durfte, dass, was ich erleben durfte, das ging viel zu geschwollen. Einfach, sie haben einfach Hühner, weiß ich, Hühner, die früher teilweise in der Massenhaltung oder so waren und denen es da schlecht ging. Und jetzt haben die Hühner aber einen neuen Besitzer, nämlich Pfunz. Und das heißt, dieser neue Besitzer geht ganz anders um als der alte. Dort waren die alle wahrscheinlich so aneinander, ganz eng, haben ab und zu sowas in den Rachen geschoben bekommen und dort haben die massig Platz und können rumrennen und so. Das heißt, der neue Besitzer geht viel liebevoller um als der alte Besitzer. Oder gestern habe ich zum Beispiel auf einer Hochzeit einen Hund kennengelernt, der war früher rumänischer Streuner und jetzt hat er neue Besitzer und lebt mit denen teilweise in Deutschland und die gehen ganz anders mit dem um. Der kann jetzt sogar, meinen Zylinder hat er so auf seinem Kopf gehalten, also mehr oder weniger. Sie haben es versucht, ihm beizubringen. Aber er kann solche Sachen jetzt mehr, weil er früher natürlich überhaupt nicht sowas konnte, auf der rauen Straße als Streunerhund war und jetzt liebevolle Besitzer hat. Genau, und das ist auch bei uns so. Durch unseren neuen Besitzer Jesus werden auch wir anders. Das verändert uns, weil unser neuer Besitzer anders mit uns umgeht. Ist vielleicht für den einen oder anderen hart auch zu hören, dass ich besessen werde von jemandem? Aber die Bibel sagt, wir werden immer von irgendjemandem besessen. Wir müssen uns nur entscheiden, von wem. Und wenn bei dir es zum Beispiel so ist, dass du noch nicht Jesus gesagt hast, Jesus, ich will, dass du mein liebevoller Besitzer bist, dann kannst du mir gerne mal telefonieren oder nach dem Gottesdienst mit mir reden oder so, wie du willst. Aber komm gerne auf mich zu, habe ich Lust, drüber zu reden. Auch wenn du nur eine Frage hast dazu. Sehr gern. Und nochmal zu diesem Fremdsein, aber jetzt zurück. Fremdsein ist ja eigentlich ein ziemlich negativer Begriff, ne? Wenn ich jetzt sage, ich bin fremd in Diesbeck, haben wahrscheinlich manche vor der Predigt schon so gesagt, der Junge, der hat ein bisschen, geht's ihm so schlecht hier bei uns und es ist so einsam. Und es war auch damals in der Bibel so. Also ich meine, die haben genauso fremd als was Negatives gesehen. Zum Beispiel im Alten Testament, das Volk Israel, die waren immer in der Fremde. Dass sie in ihrem eigenen Land gewohnt haben, war eigentlich nur kurze Zeit. Waren sie mal in Ägypten verschleppt? Waren sie in Babylon verschleppt oder in Assyrien? Immer irgendwo in der Fremde. Und diese Fremde hieß auch immer Leiden, genau wie bei unserer Gemeinde. Aber das Interessante ist, was Petrus macht. Er sagt nicht, ach, ja, geht so schlecht, seid so Fremde. Sondern er sagt, Hammer, ihr seid Fremde, genau so muss es sein. Das ist euer Idealzustand, ihr seid Fremde, das ist super. Wie toll, freut euch, denn ihr seid auserwählte Fremde. Das sagt er. Fremdsein ist hier brutal positiv gemeint. Ihr seid anders, weil ihr zu Gott gehört. Und ihr seid in der Hinsicht Fremde. Ihr sollt sogar Fremde sein. Ihr habt hier keine bleibende Stadt. Ihr seid nicht in erster Linie Diesbecker oder Neustädter oder was auch immer. Sondern Kinder Gottes sind wir in erster Linie. Wir sind in erster Linie Fremde hier. Ihr gehört zu Gott. Deshalb werdet ihr mit dieser Welt auch immer irgendwie fremdeln. Genau, und jetzt wollen wir aber nochmal lesen. Also wer die Bibel noch draußen hat oder dabei hat, kann einfach noch mitlesen. Nochmal zu verstehen, was das jetzt konkret heißt, dieses Fremdsein. Ich lese. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die dort auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien, Bithynien. Nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Hier steht was von Vorsehung, von Gottes Vorsehung. Das ist ein bisschen ein abstrakter Begriff, also ich glaube, ich verwende den im Alltag tatsächlich jetzt nicht so oft. Und auch in der Bibel ist es ein Begriff, der im Neuen Testament nur zweimal vorkommt. Einmal hier und einmal in Apostelgeschichte 4, wo Petrus, der auch diesen Brief schreibt, eine Rede hält. Und dort sagt Petrus, frei übersetzt, sage ich mal, Gott hatte schon lange geplant, dass Jesus sterben und auferstehen und euch retten wird. Das sagt Petrus dort in seiner Rede. Und jetzt hier bei uns in seinem Brief, da schreibt er, dass Gott schon lange geplant hat, uns genauso zu genauso gehorsamen Leuten zu machen wie Jesus. Das bedeutet, nach der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam. Und wenn man den Rest des Briefs jetzt so liest, dann checkt man auch, dass das eigentlich mit der Hauptpunkt von dem Ganzen, was er so schreibt, ist. Petrus vergleicht die Verfolgung, die die Gemeinden hier erleben müssen, ganz oft, immer, immer wieder, mit dem schrecklichen Leiden von Jesus am Kreuz. Und Petrus ermutigt sie dazu, genauso gehorsam zu sein, wie es Jesus auch war. Und ehrlich gesagt, ist das ein Gehorsam, dem ich oft nicht gerecht werde. Ich finde, das ist ein Anspruch, der ist so hoch, der ist so unglaublich hoch, so gehorsam wie Jesus zu sein, wie Jesus es am Kreuz war. Aber genau das tut Petrus hier. Und wir sollten das auch nicht kleinreden, sondern das mal ein bisschen an uns ranlassen. Und was aber zum Glück auch da steht, dass wir nicht allein gelassen sind mit diesem Gehorsam. Wir machen das nicht selbst, sondern, das steht auch, durch die Heiligung des Geistes. Das heißt, der Heilige Geist, der in uns ist, der macht das eigentlich. Das ist kein krampfhaftes Versuchen, irgendwie so gehorsam zu sein zu Jesus, wie es nur geht, sondern es ist ein immer wieder hinfallen, irgendwie auf die Fresse fliegen und so denken, ach Gott, wo bist du, machst du überhaupt irgendwas? Und dann aber geheiligt werden vom Heiligen Geist und verändert werden in diesem Prozess, der dreckig und nicht unbedingt schön ist. Denn wir müssen uns ja auch überlegen, Petrus schreibt das nicht an so Leute wie wir, die wir auf unseren warmen Stühlen sitzen, sondern er schreibt es an Leute, die gerade verfolgt werden. Das heißt, die eine ganz andere Realität haben, die was ganz anderes erleben. Die nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen erleben, sondern die, ja, viele Probleme erleben und bestimmt auch nicht alles perfekt machen. Es kommt auch im Brief immer wieder raus, dass wahrscheinlich da auch nicht alles ganz so läuft. Und jetzt aber nicht nur der Gehorsam, sondern es gibt noch einen zweiten Aspekt, wieso wir Fremde sind. Denn dieser Gehorsam, der ist nicht irgendwie grundlos oder sinnlos oder einfach so, weil wir halt mal Bock haben, Jesus ein bisschen gehorsam zu sein. Sondern wir sollen gehorsam sein, weil Jesus uns mit seinem Blut besprengt hat. Und in der Vorbereitung habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt noch ein krasseres, abgespacederes, verrückteres Bild. Aber wir kommen nicht drum herum. Petrus hat das so geschrieben, deswegen versuche ich uns das jetzt ein bisschen greifbar zu machen. Denn für die damals war das ein total normales Bild. Petrus, der war Jude und Petrus, der war total verankert im Alten Testament. Und da lesen wir sowas auch von so einer Blutbesprengung. Das erinnert nämlich sehr, sehr stark hier an 2. Mose 24, wo Mose vor dem Volk steht und wo die gerade diese ganzen Opfersachen und so einrichten. Gott gesagt hat, sie sollen das so machen. Und es wird das Volk mit Blut besprengt. Das heißt, dort wird das Volk mit Blut besprengt, weil Gott einen Vertrag mit seinem Volk dadurch schließt. Das ist dort kein menschliches Blut, sondern tierisches Blut. Aber Petrus überträgt das jetzt hier so und sagt, wenn Jesus uns mit seinem Blut besprengt, dann kriegen wir auch einen Vertrag mit Gott. Gott unterschreibt damit einen Vertrag. Jesus unterschreibt mit seinem Blut einen Vertrag mit uns. Ein Vertrag, dass er uns treu bleibt und dass er mit uns ist alle Tage, wie es auch am Ende in Matthäus 28 mal sagt. Deswegen nennen wir auch das Alte Testament Altes Testament, das Neue Neues Testament. Man kann auch sagen, alter Vertrag und neuer Vertrag oder erster und zweiter, weil es ja nicht aufgelöst ist, weil Gott im Alten Testament mit dem Volk Israel diesen Vertrag schließt und jetzt, vor 2000 Jahren, am Kreuz mit uns den zweiten Vertrag. Jesus schließt diesen Vertrag mit Blut mit uns, weil wir so errettet sind durch sein Blut. Und ich meine, was viel Krasseres kann man ja nicht geben als sich selbst, als sein Leben. Das ist auch ein Treuebeweis. Genau, also nochmal wiederholend. Was Petrus hier schreibt, ist eine Aufforderung an uns, Gott gehorsam zu sein, wie es auch die im Alten Testament alle waren, Abraham, Mose oder jetzt im Neuen Jesus und so. Und es ist Versprechen an uns, dass Jesus uns treu ist. Das bedeutet mit Blut besprengt. Jesus ist für uns, er liebt uns und er stirbt sogar für uns. Jesus unterschreibt den Vertrag mit seinem Blut. Und jetzt kommt noch ein bisschen so ein Twist da rein, nämlich was in diesem Text gar nicht steht, aber was wir unbedingt wissen müssen und im Rest des Briefs die ganze Zeit vorkommt. Weil sonst, wenn wir das nicht wissen, dann verstehen wir das wahrscheinlich ein bisschen falsch mit den Fremden. Das ist sozusagen ein Plot-Twist. Ich hatte Lust, mich so zu drehen, um euch, dass ihr euch erinnert. Jetzt kommt der Twist in die Sache rein. Petrus, er schreibt die ganze Zeit, seid Fremde. Aber was meint er damit? Er meint damit ja nicht, kapselt euch ab von den Diesbeckern. Seid möglichst nicht in Kontakt mit den anderen Menschen ringsherum. Sondern er sagt eigentlich das, was auch Jesus in Matthäus 5, Vers 16 sagt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und genauso sieht es Petrus. Petrus sagt, Jesus, danke, dass du das so gesagt hast. So sehe ich es auch, exakt. Er macht es in dem Brief dann auch an verschiedenen Beispielen fest. Zum Beispiel, ihr Frauen von nichtchristlichen Männern, ordnet euch euren Männern auf die Art und Weise unter, dass sie ohne Worte für Gott gewonnen werden. Steht exakt so da, ohne Worte für Gott gewonnen. Oder an noch viel krasseres Beispiel, auch an Sklaven richtet es sich zum Beispiel. Er sagt, auch ihr sollt euch euren Besitzern unterordnen. Sogar wenn das Besitzer sind, die fies sind zu euch. Und was ist das, wie ich vorhin schon gesagt habe, was ist das für ein krasser Anspruch? Aber Gott schenkt da halt auch, sagt, er verspricht damit auch was. Er sagt, wenn ihr so seid, wenn ihr so gehorsam seid, so demütig in vielen, dann sagt er in Kapitel 2, Vers 12, das lese ich jetzt nochmal live vor, oder ab Vers 11. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffendes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Das heißt, wenn wir uns anders verhalten, wenn wir anders stehen, auch zu den Leuten, die fies zu uns sind, dann werden Leute anfangen, Gott zu preisen. Vielleicht jetzt noch in dieser Welt, aber spätestens an dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Das heißt, da ist ein krasses Versprechen darauf, auf unser Verhalten. Und dieses Verhalten ist natürlich aber auch nur sichtbar, wenn wir uns nicht abkapseln. Na, wenn wir auch bei den Leuten sind. Und ganz praktisch, wie könnte dieses Verhalten aussehen? Das habe ich jetzt versucht, auch irgendwie aus dem Brief zu ziehen. Das Erste und Allergrößte ist sicherlich demütig sein. Nicht anzukommen mit der großen christlichen Keule und einmal alles wegzuräumen, alle Ansichten von den Leuten, sondern Interesse zu zeigen, zu fragen, wie es bei ihnen ist. Und dann demütig zu zeigen, wer in dem eigenen Leben ist und wer das eigene Leben bestimmt. Und auch vor allem im Verhalten das zu zeigen. Sich Leuten unterzuordnen wie den Arschlochlehrer. So reden wir ja über die Lehrer teilweise. Den eben nicht so zu nennen, nicht über den zu lästern. Sondern anders mit ihm umzugehen. Vielleicht gerade mit dem fiesen Chef zu reden, wo alle in der Abteilung sagen, oh, den kann ich überhaupt nicht riechen. Mit dem ein Gespräch zu suchen auf der Weihnachtsfeier von der Firma oder so. Und demütig zu sein und auch manchmal Entscheidungen mitzutragen, wo man keinen Bock drauf hat. Oder mit dem man nicht übereinstimmt. Und nicht immer, ich will das anders. Demut, das ist das eine. Das andere ist natürlich das grundsätzliche Verhalten, irgendwie sich ändern lassen von Gott. Und ein, was ganz wichtig ist aber auch in diesem Brief hier, was Petrus sagt, dass wir Hoffnung haben. Und dass wir nicht irgendwie demütig sind in dem Sinne und dann der Gemeinde erzählen, ja, ich dränge mir so an und es ist so schrecklich alles. Sondern zu sagen, ich bin demütig, weil ich eine größere Hoffnung habe, die darüber hinaus zeigt. Weil ich diese Hoffnung in Gott habe und weil ich weiß, was irgendwann mal passieren wird. Weil ich weiß, dass am Ende meines Lebens steht. Weil ich weiß, dass Jesus wiederkommt. Weil ich weiß, dass Jesus das, was ich mache, benutzt. Auch wenn ich es nicht sehe. Genau. Das geht aber nur, wenn wir uns nicht abkapseln. sondern als Gemeinde zusammen oder auch alle an unseren einzelnen Teilen, dann als Christen in unseren Jobs, Familien, Kindergärten, Schulen, Cafés, Musikvereinen, Sportvereinen, Straßenfesten, was auch immer, dort als Christen sind. Und aber auch wichtig ist, fühl dich nicht nur alleine angesprochen, sondern was Petrus hier schreibt, das schreibt er an Gemeinden. Das schreibt er nicht an Einzelpersonen, sondern das schreibt er an uns alle zusammen. Das heißt, wir stecken zusammen da drin und wir sollten uns auch darüber austauschen. Und dann uns zusammen wieder rausschicken und dann wieder zusammenkommen hier, wie wir das heute machen. Genau, und dafür, dass wir auf diese Art und Weise Fremde sind. Fremde positiv, nicht im Sinne von, ich kapsel mich ab, nicht im Sinne von, was die anderen alle machen, ist alles falsch, sondern in erster Linie in dem Sinne, ich gehöre zu Gott. Und ich wünsche mir, dass andere Leute auch für Gott gewonnen werden, auch andere Leute Fremde werden, in dem Sinne, wie Petrus es meint. Und dafür würde ich jetzt noch kurz beten. Gott, danke dafür, dass du da bist und dass du mit Jesus, mit seinem Tod und diesen Liebesbeweis gemacht hast, unterschrieben hast und einen Vertrag mit uns. Herr, du bist der, der den Vertrag unterschrieben hat, nicht in erster Linie wir. Aber wir wollen gern auch Ja sagen zu diesem Vertrag. Und wir wollen irgendwie auch versuchen, irgendwie so bereit fürs Leiden zu sein. Nicht so, das zu suchen oder so, aber bereit dazu zu sein, auch so zu leiden wie Jesus. Herr, du siehst, das ist ein riesengroßer Anspruch, den Petrus hier an uns setzt, dem ich überhaupt nicht gerecht werde. Aber ich bitte dich, dass du uns alle heiligst mit deinem Geist, dass wir uns verändern, dass du uns veränderst. Und dass dann wirklich hier in der Umgebung bei uns Menschen anfangen, plötzlich dir die Ehre zu geben, wie wir gerade gesungen haben, dir zu sagen, dass du ein wunderbarer Gott bist, obwohl sie vorher vielleicht überhaupt gar keinen Bezug hatten, gar kein Interesse oder vielleicht sogar Anti waren gegen dich. Ich bitte dich, dass du das tust, einfach so, ohne Worte auch. Herr Jesus, dir sei alle Ehre. Vielen Dank. Amen.